möchte Sie heute Morgen grüßen mit einem Prophetenwort des Alten Testaments. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Wir singen miteinander mit Ernst, o Menschenkinder, das Lied der Zubereitung auf dieses Kommen Jesu. Vers 1 bis 3 vom Lied 9. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, du bist der Richter und Herr dieser Welt. Und wenn wir heute Morgen um dein Kommen zu uns bitten, dann heißt das, dass du bei uns auch als der Richter kommst. Stell jetzt alles in dein helles Licht, was vor dir nicht bestehen kann und was dir im Wege steht. Räume du all die Hindernisse bei uns weg und decke all das auf, was als Schuld und als Sünde in unserem Leben drin liegt und dein Kommen hindert. Herr, du kannst ausräumen und wegnehmen. Du kannst vergeben und vergessen machen. Und darum bitten wir jetzt, dass wir durch dich neue Menschen werden. Komm, o mein Heiland, Jesus Christ, meines Herzens Tür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erschein. Amen. Wir wollen in der Stille weiterbeten. Du, Herr, erhörst Gebet, darum kommt alles Fleisch zu dir. Amen. Wir haben an diesen vier Adventssonntagen uns die alttestamentlichen Adventsverheißungen vorgenommen, um sie ganz neu zu hören, diese großen Proklamationen unseres Gottes von dem Heil, das er schaffen will. Ich lese aus Jesaja 11. Es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande. Und er wird mit dem Stab seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den Böcken lagern. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh alle miteinander treiben. Kühe und Bären werden zusammen weiden, dass ihre Jungen beieinander liegen. Und Löwen werden Stroh fressen wie die Rinder. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter. Und ein entwöhntes Kind wird seine Hand stecken in die Höhle der Natter. Man wird nirgends Sünde tun, noch freveln auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn das Land wird voll Erkenntnis des Herrn sein, wie Wasser das Meer bedeckt. Wir singen vom Lied 11 die ersten vier Verse von diesen Verheißungen unseres Gottes. Gott sei Dank in aller Welt, dass er sein Wort hält und erfüllt. Es gibt so viele Adventsverheißungen vom Kommen Jesu bei den Propheten im Alten Testament, dass man immer wieder staunt beim Bibellesen. Ich habe heute eine gewählt aus dem Kapitel Jeremia 23. Bibellesern wird dieses Kapitel bekannt sein, weil es diese harten Worte gegen die Propheten. Man könnte auch sagen, über die Pastoren der Kirche Jesu Christi spricht. Weh euch, ihr Hirten! Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Wie könnt ihr nur euer Wort daneben setzen, eure Träume predigen, wo ihr doch das Wort, die Verheißungen unseres Gottes zu predigen habt? Und mitten in diesem furchtbaren Kapitel der Enttäuschungen an denen, die über Gottes Volk eigentlich das Wort Gottes ausrichten sollen, steht unvermittelt mittendrin: Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird: der Herr, unsere Gerechtigkeit. Herr, lass uns nie an Menschen gebunden sein. Binde uns ganz an dich. Amen. Alle Jahre wieder sagen Leute an Weihnachten: Ach, das ist nichts für mich. Wenn das in diesen Adventstagen von euch, ihr Christen, hineingesungen wird, von dem, was wir uns hier wünschen und erhoffen dürfen von unserem Gott, dann sagen sie, das passt für mich wirklich nicht. Sie werden an Weihnachten wohl kaum eine Zeitung finden, wo das nicht irgendein intelligenter Journalist Jahr um Jahr wieder ausgräbt, dass das doch ein klaffender Widerspruch sei, dass die Engel auf dem Hirtenfeld Friede, Friede singen. Und dann finde ich einen Journalisten heraus, dass in der Welt kein Friede ist. Und dann sagen sie, das stimmt doch nicht mit der Botschaft. Und genauso machen es viele Leute, die verstecken sich mit ihrer Not. Da ist jemand in der Trauer und dann sagt doch: Ach, was soll das denn dieses Jahr? Ich kann die Lieder nicht mitsingen. Ein anderer lebt in schweren Depressionen, der sagt, das geht einfach nicht, ich kann mich nicht herausschwingen aus eigener Kraft. Ein anderer hat viel erlebt mit Menschen, die ihm bös zusetzen. Er sagt, das ist nichts für mich mit dieser Weihnachtsbotschaft, die passt nicht. Und so trotzen Menschen der Botschaft unseres Gottes, der Weihnachtsbotschaft Jesu. Und bloß haben all die Leute eines übersehen und vergessen: dass die Weihnachtsbotschaft und die Adventsverheißungen unseres Gottes nur eine Stimme in der Bibel sind. Wenn wir in der Bibel blättern, lesen wir das andere auch. Und wir lesen es noch viel besser, als es mancher findige Journalist an Weihnachten schreiben kann. Wenn wir anfangen, die Bibel auf den ersten Seiten aufzublättern, dann steht da, dass der eine Mensch den anderen Bruder totschlägt. Und kurz darauf, da singt einer das Lied der Rache. Und die ganze Geschichte geht weiter, sogar im gläubigen Volk Gottes, wo der Jakob 12 Söhne hat und wo die ihren eigenen Bruder verkaufen können als Sklaven. Das ist Menschenleben. Das ist Welt, das ist Humanität dieser Welt. Das ist das wahre Gesicht des Menschen. So enthüllt es uns die Bibel. Und wenn man dann weiterliest, bis hinein zu den Propheten, Enttäuschung um Enttäuschung am Menschen, das braucht keiner an Weihnachten unserem Gott ins Gesicht zu schleudern und zu sagen, wir wollen dein Evangelium nicht hören, wir halten uns am Dreck dieser Welt auf. Unser Gott kennt diese Not und dieses Leiden dieser Welt besser, als wir es kennen. Und Gott seufzt. Nicht bloß an den Kriegen, sondern er seufzt über uns. Wir sind ihm eine Last, wir sind ihm schier dran, überdrüssig zu werden. Man kann das gar nicht ausmalen. Ich wünsche Ihnen nur, dass Sie Augen haben für Ihre eigene Schuld vor Gott, dass Ihnen das als Last auf Ihnen liegt, dass Sie nie mehr Gott das ins Gesicht schleudern können. dass sie nur noch schreien können, Herr, erbarm dich meiner. Und jetzt müssen wir sagen, wenn das so ist, dann ist die Weihnachtsbotschaft eine unerhörte Nachricht, dass Gott dieses ganze Leiden der Welt einfach wegschiebt. Ich habe heute als Thema meiner Predigt formuliert, Gott trotzt uns. Das ist Weihnachtsbotschaft. Gott trotzt uns. Es braucht keiner an Weihnachten hinzusitzen und sagen, ich feiere nicht mit. Es wäre närrisch. Wo doch Gott anfängt, unserer Welt von Blut und Tränen gegenüberzutreten und sagt, und dennoch Frieden. Der Gott, der dem Johannes die Augen geöffnet hat, dass am Ende der Welt ein Krieg kommt, bei dem ein Drittel der Menschheit vernichtet wird. Dieser gleiche Gott trotzt diesen kriegerischen Menschen uns und sagt, dennoch wird Friede sein, weil mein Heilsprogramm nicht aufhört. Das ist Weihnachtsbotschaft. Und man kann das nur hören und sagen, ich möchte mehr wissen von deinem großen Programm. Ich möchte es an drei Stellen heute entfalten, wie Gott trotzt der Macht des Teufels in der Welt, der Macht des Menschen, des mündigen Menschen, der Macht des Gottlosen und wie er sein Heil aufrichtet. Gott trotzt unseren trügerischen Hoffnungen. Es ist ja originell, wie wir Menschen immer wieder auf die Füße fallen und oft im Leben immer wieder von völlig trügerischen Hoffnungen leben. Wir lassen da plötzlich in unseren Köpfen Gedanken spucken, Utopien, die gar keine Realität haben. Wenn Leute plötzlich sagen, ach, es muss doch alles in meinem Leben sich lösen, wenn man an kleine Veränderungen, der eine heiratet, der nächste zieht in eine größere Wohnung um, da erwartet man ganze Veränderungen, dass es jetzt endlich anders wird bei uns. Da muss doch die Lösung aller unserer Fragen kommen. Manche sagen, wenn ich mal ein Auto habe, das ist heute so, ohne Auto kann man nicht leben und dann muss kommen. Es gibt so fixe Ideen, an denen hängt man seine Hoffnungen auf. Das Volk Israel hatte eine fixe Idee, von dem wollte es sein Heil abhängig machen. Bei uns ist ja, dass wir immer meinen, der Wohlstand heute, wenn es einem gut geht, dann sei man glücklich, wenn man genug hat. Die fixe Idee Israels war, einen König brauchen wir. Einen König, so eine Vaterfigur, an die man sich hinhängen kann, die für einen sorgt, die einem die Lasten wegnimmt, die Gerechtigkeit schafft. So ein Professor, ein Scheich, ein Vater des Stammes, der alles in Ordnung bringt. Und das hatten sie natürlich damals von den umliegenden Völkern abgeguckt. Nichts weiter war das. Das hat ihnen imponiert, wie die Kananäer solche Stadtkönige hatten, die das Volk führten und sagten, sowas wollen wir haben, genau sowas. So kamen sie zu Samuel. Und der Samuel war unglücklich, weil er wusste, nur Gott kann Menschen dies bedeuten. Nur der lebendige Gott. Es gibt keinen, der letztlich für sie sorgen kann. Sie können keinen Freund letztlich in dieser Welt finden. Sie können niemanden finden, der ihre Probleme löst, der ihr Leben in eine Richtung lenkt, als den lebendigen Gott selbst. Und dann sagt Gott zu Samuel, sie haben mich verworfen. Sie haben mich verworfen. Lass sie, gib ihnen König, aber sie haben mich verworfen. Und Gott macht keine böse Miene, sondern gute Miene zum bösen Spiel und gibt ihnen einen prächtigen König, den Saul, einen Kopf größer als alles Volk. Und das Volk jauchzte, als sie ihren König haben. Und dieser König darf sie in verlorene Schlachten führen, weil Gott von ihm gewichen war. Weil er selbst an Gott nicht festhalten konnte. Und weil ein König nur dann seinen, ja, überhaupt kann ein Mensch anderen Menschen nur etwas bedeuten, wenn er von Gott geführt ist. Sie können anderen nur etwas bedeuten, wenn Gott sie erfüllt. Und daran ist Saul zerbrochen und er stürzt in sein Schwert. Und dann macht Gott weiter und sagt, ich will euch Heil schaffen, ihr seid mein Volk. Und dann schickt er den Samuel ins Haus Isais nach Bethlehem und dort soll er einen König salben und er kommt hinein und da kommen die Söhne, zuerst der Abinadab, aber dann kommt der Schammah und wie sie alle heißen und der Samuel dachte, das ist einer, das ist so, der hat so die richtigen Umgangsarten, das ist so ein ruhiger, kühler Diplomat und die richtige Statur dazu, das wäre ein König.
Und dann sagt Gott, der nicht. Gott aber sieht das Herz an. Im strengsten Maßstab. Nur dann kann er durch Menschen regieren und Menschen führen, wenn einer sich willig ihm öffnet. Und dann, Sie kennen doch das, am Ende sind das der Knaben alle. Und dann wird der David gerufen vom Feld, noch der Kleine ist draußen. Und mit dem war Gott. Mit dem war Gott. Und der David hat erkannt, bei mir ist so wichtig, dass Gott bei mir ist. Ich kann das als Mensch gar nicht erfüllen. Schaffe Gott in mir ein reines Herz. Gib du mir einen neuen gewissen Geist. Ich kann doch diese Erwartungen der Menschen nicht erfüllen, wenn nicht Gott bei mir ist. Und die Hoffnung mit David gegeben wurde, enttäuscht. Und Salomo hat wieder das gleiche Gebet. Du wollest deinem Knecht geben ein gehorsames Herz. Das brauche ich. Und wieder wurde das Volk Israel enttäuscht. Und bei den Nachfolgern des Salomo wurde es noch viel schlimmer. Überhaupt die Geschichte der Kinder aus dem Hause David, der Kronprinzen, ist eine furchtbare Geschichte der Blutschande und des Mordens. Das heißt nicht nur Pfarrerskinder, Müllers Vieh, sondern auch schon bei den Verheißenen aus dem Davidshaus. Und die Not, ich habe so, möchte ich es nennen, mit den Sprösslingen. Die Not mit den Sprösslingen. Und deshalb sagt Gott, mach ich einen Spross, nicht einen Sprössling. Jetzt kommt der Spross aus dem Hause David. Am Ende wird aus dieser Unheilsgeschichte meine Lösung kommen. In diesen Versen im Kapitel 23 Jeremia sagt er vorher, weh euch Hirten, die ihr die Herde meiner Weide umkommen lassen, zerstreut, spricht der Herr. Das sind die Könige Israels gewesen, das sind die Volksführer. Ihr habt meine Herde zerstreut und verstoßen und nicht nach ihr gesehen. Siehe, ich will euch heimsuchen um eures bösen Tuns willen. Gott wird Sünden ins Licht rücken. Das ist auch durch Jesus bekräftigt, denn seine Predigt hat immer mit der Buße begonnen. Aber was uns an Advent freut, ist, dass Gott an unsere menschlichen irrigen Utopien sein großes Heil doch noch bringt. Nicht da, wo wir hoffen, sondern ganz anders bringt das. Und man kann das gar nicht glauben und gar nicht denken. Und ich stehe in dieser Predigt immer an dieser Not, dass ich weiß, dass einer bis jetzt mitgegangen ist und den entscheidenden Sprung jetzt nicht mitkriegt. Die entscheidende Schwelle jetzt nicht kapiert, dass es jetzt darum geht, dass er diesem König Jesus begegnen muss. Dass es um nichts anderes in diesen Adventstagen geht, als dass Gott uns diesen einen schicken will, dass er uns alle anderen Wünsche eben nicht erfüllt und oft genug sie uns nicht gibt, weil er sagt, ich habe mein Heil gesetzt und das gilt dir für die Lösung deiner ganz bedrückenden Fragen. Ich habe mein Heil gesetzt. Siehe, es kommt die Zeit, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Ihr habt gehofft, dort kommt das Heil nicht und ihr könnt eine Enttäuschung um die andere erleben, aber mein Heil kommt mitten in dieser Welt der Tränen und des Leidens. Mein Heil kommt. Im Weihnachtsoratorium singt der Chor, dass dieses schwache Knäbelein soll unser Trost und Freude sein, dazu den Satan zwingen und letztlich Frieden bringen. Ist das möglich? Dass der das löst? Ja, darum geht es. Gott trotzt unseren menschlichen und enttäuschenden Hoffnungen. Und das zweite, Gott trotzt unserem Eigensinn. Die schlimmste Not ist doch, dass wir einen Dickkopf haben vor Gott. Und dass wir uns von Gott losreißen. Und die ganze Not in der Welt liegt darin, so sagt es die Bibel, dass wir ohne Gott leben wollen. Man will ja heute so viel reformieren und neu machen. Es ist ja manchmal mehr ein Spaß als ernst zu nehmen, was alles reformiert werden muss. Und wenn man vor 3 Jahren Ihnen gesagt hätte, was alles in unserer Kirche noch möglich sein muss, dann hätten Sie einen für verrückt gescholten, was man alles noch machen kann und auf die Köpfe stellen kann. Und gar nichts geschieht, gar nichts ändert sich. Und das geht hinein in all diese Welterneuerungsprogramme. Man kann alles mal von vornherein und mal von hinten herum machen. Es ändert sich so wenig. Wir Menschen sehen immer als drängendstes die äußeren Ordnungen, die man reformieren muss. Wenn einer anfängt und sagt, ich mache eine neue Jugendarbeit, dann fängt er mit Satzungen an, sodass er anfängt zu arbeiten. Mit den Reformen, da kommt gar nichts dabei raus, denn die Welt leidet doch viel tiefer. Sie leidet an ihrem Chaos. Und aus der Bibel wissen wir, dass Tohu wa Bohu ist dort, wo das Schöpfungswort unseres Gottes nicht hinreicht. Am Anfang war die Erde Tohu wa Bohu, wüst und leer. Und dann redet Gott und dann entsteht aus diesem wirren Chaos eine Gottesordnung. Und diese Gottesordnung der Schöpfung ist zerstört dadurch, dass der Mensch eigenmächtig diese Schöpfung gebraucht. Und wir Menschen müssen deshalb immer an die Grenze hinstoßen. Im Sterben, in den Schmerzen des Gebärens, im Schmerzen in der Krankheit, im Schweiß unserer Arbeit. Das ist doch der Fluch, der über der Schöpfung liegt. Und trotzdem ist diese Welt noch erhalten unter der Notordnung. Es ist eine komische Notordnung, die Gott noch gelten lässt. Die Notordnung der Gewalt, das Schwert, hält die Welt noch zusammen, dass es nicht zum ganzen Chaos kommt. So hat es doch Gott dem Noah enthüllt. Und in dieser Chaoswelt, die einfach noch gerade zusammengehalten wird von Diktaturen in der Welt, weil es einfach, warum bist du nicht dagegen? Sag ich, weil die ganze Welt, wenn es nicht noch ein paar Diktaturen gäbe und ein paar kümmerliche Demokratien mit all ihren Schwächen, würde die Welt völlig ins Chaos zurücksinken. Dann würde ein Mensch sich gegen den anderen auflehnen und das totale Zerstören der Welt wäre noch da. Aber neu wird es in der Welt erst, wenn ein Mensch von seinem Eigensinn, von seiner Gottlosigkeit loskommt. Und wenn ein Mensch sich von Gott beherrschen und führen lässt. Wenn diese Adventsverheißungen vom neuen Reich reden, dann ist da nicht gemeint, dass der Präsident Nixon in Amerika anders werden wird, sondern wird davon gesprochen, dass ich verwandelt werde und dass Gott über mich herrschen wird. Und dass er mich verwandelt. Er wird herrschen. Er wird wohl regieren. Er wird Recht und Gerechtigkeit im Lande üben. Und wo das anfängt, wie viele Freunde hat eigentlich der Herr Jesus gehabt? Den Lazarus, die Maria und die Martha und ein paar Jünger. Mehr hat der Herr Jesus nicht gehabt. So ein paar. Aber die sich regieren ließen von ihm, die sein Recht und seine Gerechtigkeit weitertrugen. Und das war die Avantgarde einer neuen Welt. Und deshalb ist das der wichtige Punkt in der Weihnachtsbotschaft. Sehen Sie dieses Neuheitentum, dieses christliche Neuheitentum, wo man christlich singt und sagt, ich will von Jesus viel haben und ich brauche Gott. Ich brauche sogar Kraft von ihm. Er will ihnen keine Kraft geben, er will sie beherrschen. Er will ihre Autorität sein, ihre gültige und bindende Autorität. Und das kann man nur mit unangenehmen Worten sagen. Und wo das nicht unser Christusbekenntnis wird, ist ein Heidentum. Wir wollen von Jesus nichts anderes haben als seine Herrschaft, als sein Regieren, als sein Bestimmen über uns, dass nicht mehr mein Kopf und meine Gedanken mein Leben bestimmen, sondern er und sein Wort. Und dann wird es friedensreich werden. Dann wird dieses Heil um uns her anbrechen. Das ist die Bekehrung, die geschehen muss. Es gibt so einen schönen Adventsvers von der Großmutter von Nikolaus Ludwig Reichsgraf zu Zinzendorf, von Zinzendorf, die Henriette Freifrau von Gersdorf war ja eine hochintelligente Frau. Ihr Vater war Minister und als sie mit 17 Jahren mit ihrem Vater im Elternhaus umgezogen ist, da sind in Leipzig die Professoren entgegengegangen, als die Möbelwagen ankamen und haben der Tochter des Ministers ihre Huldigungsgedichte gesagt. Und Leibniz hat sich gerühmt, mit Henriette Freifrau von Gersdorf Briefwechsel gehabt zu haben. Sie hat die Bibel in den Ursprachen gelesen, in Hebräisch, und sie hat ein großes chemisches Labor in ihrem Schloss gehabt. Sie war naturwissenschaftlich aufs Höchste gebildet und war auf dem höchsten Niveau der zeitgemäßen Wissenschaften. Und diese Frau hat den Adventsvers gebetet: Ich will nicht kleine Gaben, o Gotteskind, von dir. Dich selber will ich haben, und bitten, dass auch mir, du magst geboren heißen, der Welt und Sünde mich auf ewiglich entreißen und leben nur für dich. Ich will dich haben, dass du mich rausreißt aus einem kümmerlichen Leben. Ich will deine Herrschaft haben. Ich will nichts Kleines von dir. Ich will nicht bloß ein paar kleine Gebetserhörungen. Ich will deine Bekehrung haben und deine Führung in meinem Leben. Oder wir haben in der Jugendarbeit früher gern das Lied gesungen. Auch mein Herz für Jesus, König, ziehe ein. Meinen Willen beuge, herrsche du allein. Es geht nicht darum, ob wir an Gott glauben. Das glaubt der Teufel auch. Sondern ob unser Willen gebeugt und gebrochen ist, dass er über uns herrschen kann. Das ist diese große Adventsverheißung des Jeremia. Wenn der Spross kommt, der wird Recht regieren. Er wird ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Da haben die meisten Leute gewartet. Das kommt ganz groß durch Regierungsproklamation. Es geschieht dadurch, dass hin und her über die Welt hin ein paar Jesus-Jünger Jesus in ihrem Leben als bindende Autorität anerkennen und ihm zur Verfügung stehen. Und noch ein letztes. Gott trotzt unserer Einsamkeit. Wir haben gesagt, das gilt nicht, wenn einer da so billig seine Wehwehchen Gott vorhält und sagt, ich möchte nicht Weihnachten feiern. Doch, wir sollen uns freuen. Wir freuen uns, wie jetzt die ganze Welt sich verwandelt, wie die Adventsdekorationen wieder ankommen. Das lohnt sich, wir wissen warum. Weil was drinsteckt an Weihnachten. Gott trotzt unseren trügerischen Hoffnungen war das Erste und Gott trotzt unserem Eigensinn und Gott trotzt unserer Einsamkeit. Gerade in diesen Weihnachtstagen gibt es so viele einsame Menschen. Man weiß gar nicht, wie viel das überhaupt in unserer Gemeinde sind, die an diesem Abend und in diesen Adventstagen bedrückt und traurig sind und sagen, ich bin so allein, ich habe niemand, der sich um mich kümmert. Und wenn man an Israel denkt, dass gerade gestern dieses Wort in der Zeitung stand, dass das wieder abgedruckt wird von der Liquidation Israels. Dass das Elfatach-Führer wieder aussprechen dürfen. Sie fordern das. Und keiner tritt für sie ein. Die Welt schweigt. Die Welt schweigt. Und deshalb klagt der Jeremia über die Hirten. Ihr lasst die Herde meiner Weide umkommen. So ist das. Ihr kümmert euch nicht darum. Das geht hinein bis ins Volk Gottes. Dass Menschen umkommen in der Welt, weil sie das Evangelium nicht mehr hören können. Und weil Christen bis hinein zu den Hauptamtlichen darüber diskutieren, ob man überhaupt noch missionieren soll. Und dass man große Informationsaktionen startet, wo man sagt, weise Missionare raus. Das sei eine erfreuliche Sache. Das ist eine Schuld, die gen Himmel schreit. Wenn man das heute sagt. Wenn die Hirten der Weide der Welt das Evangelium vorenthalten. Das ist unentschuldbar. Und da gilt nur noch diese Verheißung, dass Gott sich seiner Herde selber annimmt. Zu der Zeit, es kommt die Zeit, dass der Spross erweckt wird, der wird Juda helfen. Und zu der Zeit wird Israel sicher wohnen. Und es wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird, der Herr unsere Gerechtigkeit. Wenn Sie das wissen, es gibt für Israel, nehmen wir einfach dieses Volk, nie in dieser Welt eine Heimat als beim Messias Jesus. Wir wollen in diesen Tagen beten, in dieser erschütternden Zeit, dass sie diese Augen geöffnet bekommen für ihn. Und es gibt für Menschen keinen Freund und keine Geborgenheit. Selbst unsere kirchlichen Gruppen und Gemeinschaften sind so vorläufig und so bruchstückhaft und so falsch oft. Und so wenig Behütung, dass man nur sagen kann, das Einzige ist er, der Herr Jesus. Und deshalb wollen wir in diesen Adventstagen von ihm reden. Man wird sie nennen, der Herr, unsere Gerechtigkeit. Mit dieser Gerechtigkeit ist ja das auch gemeint, dass Gott so gerecht ist und seine Verheißungen buchstäblich erfüllt. Wir haben ja wegen dieser blöden Leserzuschrift des Theologen in der Stuttgarter Zeitung diese Adventsverheißungen genommen, um darüber zu reden, weil wir nicht von den jüdischen Propheten reden können, sondern von den Propheten des Alten Bundes, weil wir wissen, dass Gott gerecht ist und seine Verheißungen erfüllt, buchstäblich und voll und sie wahr werden bis zum Letzten. Und deshalb, weil er seinen Bund mit uns hält, gerade in diesen Adventstagen geschieht es, dass Menschen nimmer einsam sind. Habe ich das Haupt zum Freunde und bin geliebt bei Gott, was kann mir tun der Feinde und Widersacher Gott? Dieses jubelnde Singen, und wenn ich allein bin, so wie ein Apostel im Gefängnis eingekerkert war, so wie heute Christen irgendwo in Nepal, sind ja Christen um ihres Glaubens willen auch eingesperrt. Und da, wenn dir irgend so ein Nepalese da in seinem Kittchen sitzt und weiß, der Herr ist bei mir, mehr als menschliche Gemeinschaft. Verlust der Einsamkeit, ich bin geborgen. Ich habe den Herrn gefunden, der meine Sünden wegnimmt und der sich zu mir gesellt und bei mir ist. Amen. Und nun singen wir das Adventslied 403. Sieh, dein König kommt zu dir. Das Lied von Philipp Friedrich Hiller. Dieser König, der herrschen will in unserem Leben. Herr Jesus Christus, du hast die Erfüllung dieser großen Verheißungen des alten Bundes gebracht. Und unser Denken ist oft viel zu klein und unser Wünschen viel zu schwach, als dass wir deine Größe ganz ergreifen könnten. Gib uns in diesen Festtagen, die vor uns liegen, und diesen stillen Vorbereitungstagen des Advent auch die Ruhe und die Stille des Abschaltens, dass wir auf dein Wort hören können und uns ganz zubereiten auf dein Kommen, dass wir von dir umgewandelte und neu gemachte Menschen werden. Zieh du in unseren Herzen ein und mach dir alles untertan. Und erbarm du dich deines Volkes überall in der Welt. Du siehst, wie so viele Christen verunsichert sind und auch nicht wissen, was und wie sie in dieser Zeit leben sollen. Offenbare du dich ihnen als der Herr und als der Hirte, dass Menschen dich kennen und von dir Weisung bekommen, dass du regieren und führen kannst. Wir bitten dich auch für dein Volk Israel. lass du sie in diesen schweren Tagen bei dir geborgen sein und gib du in dieser zerrissenen Welt des Unfriedens deinen Frieden. Wir bitten dich für alle deine Missionare draußen in der weiten Welt. Lass sie nicht müde werden in ihrem Dienst. Lass sie festhalten, auch wo sie keinen Erfolg und keine Frucht sehen. Lass sie warten auf dein Öffnen der Türen. Und wir danken dir, dass du überall in der Welt dein Volk hast. In der Freiheit und in der Bedrängnis. Stärke du sie durch dein großes Evangelium. Und mach sie in deiner Gegenwart und in deiner Nähe brauchbar als Zeugen in dieser Welt, dass viele Menschen zum Glauben an dich kommen. Lass auch unsere Gemeinde dazu dienen, auch in diesen Gottesdiensten, die vor uns liegen, dass viele Menschen dein Evangelium verstehen und dich erkennen als ihren Herrn. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Komm, o mein Heiland Jesu Christ, wir singen zum Schluss noch dieses Gebet aus dem Lied 6, den letzten Vers. Kommenden Dienstag um 15 Uhr haben wir Seniorendienstag mit Herrn Pfarrer Leopold. Kommenden Dienstag um 15 Uhr. Natürlich alle Veranstaltungen nicht auf unsere Gemeinde beschränkt. Wir freuen uns, wer kommen kann dazu mit Pfarrer Diaz. Abends um 20 Uhr haben wir den Stuttgarter Arzt Dr. Kilgus, der jetzt im neuen Jahr, zu Beginn des neuen Jahres, in den Hindukusch ausreisen wird. Dort gibt es bis jetzt erst einen Arzt für 150.000 Menschen als Missionsarzt mit der Bibelschule Wiedenest. Wir wollten mit unserer Gemeinde hier einspringen, da die finanzielle Unterstützung von Dr. Kilgus noch nicht gesichert ist. Und das wäre ja eine schöne Aufgabe. Ich lade Sie ein, Herrn Dr. Kilgus kennenzulernen. Bei der gegenwärtigen, wenn man das überhaupt schon Krise nennen kann, das ist ja noch keine Krise, die gegenwärtig herrscht durch den Ölmangel. Da bin ich eigentlich nur erschrocken, was wird sein, wenn einmal unsere Devisen und unser Geld so gering ist, dass wir die Weltmission Gottes nicht mehr treiben können. Dann wird uns das eine Schuld sein, die uns in die Augen springt, dass wir sagen, wie haben wir jahrelang gelebt und uns ausstaffiert, und unser Geld nicht dort investiert, in großem Ausmaß, wo Gott Menschen ruft, die auf das Evangelium warten. Das ist wichtig. Am Dienstagabend um 20 Uhr drüben im Gemeindehaus, wir haben links bei dem Ausgang nun diesen Büchertisch gerichtet auf Weihnachten. Besonders viele solche kleine Buchgeschenke für Kinder, auch wenn sie in der Nachbarschaft etwas schenken wollen. Das ist eine schöne Sache, so kleine Büchlein um 2 Mark und etwas mehr. Das finden Sie alles drüben. Auch haben wir jetzt diese Schnorch von Karolsfeld Bibeln heute da. Die letzte Sendung wohl. Wer also noch eine will, kann sie nachher da drüben mitnehmen. In dieser vergangenen Woche hat Dr. Schmoll aus Äthiopien angerufen, der dort im Zentrum in der Provinz Wollo in der stärksten betroffenen Not arbeitet. Und er hat gesagt, sie bräuchten dringend zum 15. Januar für 3 Monate einen Geologen, einen diplomierten Landwirt, einen jungen Arzt, es könnte auch ein Medizinalassistent sein und ein Ingenieur. Und es sollten unbedingt junge Christen sein. Das wäre so eine Chance und für 3 Monate. Die werden von der Bundesregierung ausgesandt. Und er wolle vermutlich in dieser Woche nun für einen Tag geschwind herfliegen mit einer Maschine der Bundesluftwaffe von dieser Luftbrücke, um mit diesen Leuten, die sich gemeldet hätten, zu sprechen. Und nun haben wir nach verschiedenen Seiten den Ruf hinausgegeben und es hat sich niemand gemeldet. Mir scheint das eine besondere Sache zu sein, dort in der so stark betroffenen Provinz direkt Menschen vom Hunger zu erretten, wo irgendein junger Mann ist, der einen dieser Berufe hat und Christ ist, ob er nicht 3 Monate seines Lebens dranrücken will, im Dienst und nicht nur Entwicklungshelfer, sondern gleichzeitig Zeuge Jesu zu sein. Tragen Sie es mit, wo Sie selbst nicht hinaus können, dass jetzt, wenn Dr. Schmoll plötzlich vor der Türe steht, dass wir die Namen dieser jungen Leute wissen, damit er mit denen Kontakt aufnehmen kann und das alles noch besprechen kann, was vorliegt. Und dann war noch ein Besuch da in dieser Woche, überraschend stand vor meiner Türe Dr. Tracy, der neuseeländische Arzt, der die Aktion im Südsudan leitet, von der SIM, dieser großen amerikanischen Mission. Und er hat wenige Minuten nur erzählen können, wie groß nun dieses Hilfsprojekt unter den Flüchtlingen aufgebaut werden konnte und auch das, was an Gaben gegeben wurde. Und er dankt sehr, ihnen fehlt noch sehr viel, aber er hat sehr gedankt und lässt sie sehr grüßen, dass das möglich war.